Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Jeder kennt Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Winnetou und Old Shatterhand, vielleicht auch noch Goethe und Schiller. Aber was ist eigentlich mit Mädchen- und Frauenfreundschaften? Erst seit Elena Ferrante und ihrer genialen Freundin sind diese Bündnisse stärker ins Bewusstsein gerückt. Dabei gab es sie natürlich schon immer. Wie es um Freundinnen in der Forschung bestellt ist, soll uns gleich beschäftigen. Außerdem haben wir Neuigkeiten von einem ehemaligen It-Girl des deutschen Feuilletons. Aber zuerst geht es um einen Mann, dessen Bilderbücher zu beinahe jeder deutschen Kindheit gehören, Ali Mitgutsch. 1000 Dinge kann man auf seinen wimmelnden Bildern entdecken. Stadtalltag, Straßen, ein Wohnhaus, in dem auf einer Etage getanzt wird und im Stockwerk darunter eine alte Frau mit dem Besen an die Decke wummert. Der Kinderbuchillustrator, der 60 Bücher vorlegte, ist vorgestern mit 86 Jahren gestorben. Roswitha Budeus-Budde erinnert an ihn. Alles begann mit Mitgutschs eigener Kindheit.
Zuerst fing mir meine Kindheit sicher ganz glücklich an. Dann kam der Krieg. Und damit fing meine Kindheit an, sich zu zerstören.
In seiner Autobiografie Herzanzünder, mein Leben als Kind, die er fast 80-jährig zusammen mit seinem Freund und Berater Ingmar Grigorczewski verfasste, erzählt er, wie er sich in seine eigenen Fantasiewelten flüchtete, um emotional zu überleben. Und wie er lernte, schnell zu laufen, um seinen Peinigern zu entfliehen. Eine Fähigkeit, die ihn als Reisender noch oft aus schwierigen Situationen rettete. Die Rückkehr nach München und der Alltag in der ausgebombten Maxvorstadt waren ein spannendes, aber auch gefährliches Abenteuer. Ali Mitgutsch blieb der ängstliche, schüchterne Junge, der Träumer und schlechte Schüler, bis er das große Glück hatte, von den Mädchen entdeckt zu werden.
Also das war eine furchtbare Welt und da passte ich wieder nicht hinein, weil ich ja eigentlich aus meinen Träumen kam und auch zuerst noch in meinen Träumen blieb. Und dann kam etwas, war wirklich sehr schön. Ich sah anscheinend ganz hübsch aus, so schwarze Locken und so. Dann fingen die Mädchen an, sich für mich zu interessieren. Und die gaben mir dann meine vollkommenen Hilflosigkeit und Verlorenheit, gaben mir die Halt. Die bauten mein Selbstbewusstsein auf, denn mein Selbstbewusstsein war praktisch nicht vorhanden. Und über die Frauen fand ich wieder zurück in das normale Leben. Das muss ich sagen, ich habe den Frauen, also inklusive meiner Mutter und meiner späteren Ehefrau, und meiner heutigen Partnerin unendlich viel zu verdanken.
Vielleicht gab dieses neue Selbstbewusstsein Ali Mitgutsch auch den Mut, endlich seiner Umgebung zu entfliehen. Er begann schon als 14-Jähriger zu reisen und zum Entsetzen von Mutter und Schwestern anfangs ganz allein. Diese Reiselust ließ ihn sein ganzes Leben nicht mehr los. Jedes Jahr, später auch als Familienvater, war er 3 Monate unterwegs, vagabundierte durch die Welt und lebte von Gelegenheitsarbeiten als Künstler. In diesen Jahren gelang es ihm, seinen Berufswunsch bei den Eltern durchzusetzen. Er wurde Grafiker, studierte später auch an der Akademie der Bildenden Künste in München und hielt sich anfangs mit Werbeaufträgen über Wasser. Mit Pepes Hut malte er sein erstes Bilderbuch. Es kam auf die Auswahlliste zum Jugendliteraturpreis, bis er mit dem Auftrag für das Bilderbuch rundherum in unserer Stadt seine Illustrationskunst gefunden hatte. Und Ali Mitgutsch selbst? Wie sah er seine Art zu illustrieren? Er erzählte oft von den Eindrücken aus seiner Kindheit, die ihn anfänglich inspirierten. Es waren die Dioramen, Schaukästen mit Figuren, die ihn faszinierten, wenn er mit seiner frommen Mutter Wallfahrtskirchen besuchte und beobachtete, wie sich die Märtyrer oder Heiligen durch den Einwurf eines Geldstückes in Bewegung setzten.
Diese Art von Illustration, also von lebendiger Illustration, die haben wir gedacht, die müssten wir eigentlich für Kinder in ein zweidimensionales Buch integrieren können.
Seine Figuren entdeckte er im Alltag und hielt sie in kleinen Szenen in seinem Notizbuch fest, das er immer bei sich trug. Für ein neues Bilderbuch bearbeitete er diese so lange, bis sich daraus eine oft überraschend komische Situation entwickelte, die eine burleske Sicht auf Land und Leute und auf ihre alltägliche Situation vermittelte. Und er verwendete dazu eine besondere Technik.
Also man hat einen Überblick über die ganze Situation. Das ist nicht die Vogelperspektive, sondern so ein Stück gehoben. Das nannte man Kavaliersperspektive. Und zum Beispiel der Merian, die Stiche von Merian, von Klöstern, also von Klosteranlagen und von Schlössern, die sind alle in dieser Kavaliersperspektive gemacht, wo die hinteren Trakte dieser Anlage praktisch genauso groß waren wie die vorderen. Dadurch bekommt das Bild so einen leichten Kipp nach vorne. Also unten geht's weg und hinten geht's hoch. Das ist eine optische Täuschung. Aber die macht eben das, dass ich die Dinge hinten genauso groß male wie vorne und dadurch die gleiche Wertigkeit verteile.
Einige Pädagogen behaupteten, dass seine Bücher zu wimmelig, zu unübersichtlich für kleine Kinder seien, dass diese nur Einzelbilder mit fest umrissenen Konturen begreifen könnten. Doch der Erfolg sprach für sich. Das kindliche Publikum liebte seine Bilder.
Ich beobachte ja ständig die Kinder, die Welt der Kinder, auch die Welt der Kinder in unserer Zeit speziell. Was kommt an, was interessiert Kinder, was begeistert Kinder, was ängstigt Kinder, was berührt Kinder? Und genau das möchte ich eigentlich in diesen Wimmelbildern bringen, weil meiner Ansicht nach das ist, auf was es den Kindern ankommt.
Der Kinderbuchillustrator Ali Mitgutsch, Erfinder der Wimmelbücher, er ist vorgestern gestorben. Roswitha Budeus-Budde erinnerte an ihn. Wir kommen zu einer Autorin, die zu Beginn ihrer Karriere eher als journalistische Krawallnudel bekannt war, inzwischen aber auch literarisch arbeitet, Ronja von Rönne. Ende in Sicht heißt ihr zweiter Roman. Es geht um Depressionen und finstere Gefühle, die Ronja von Rönne in einen verdächtig schmissigen Plot umwandelt. Katharina Teutsch weiß mehr.
Ronja von Rönne war mal das heiß diskutierte It-Girl des deutschen Feuilletons. Mit Anfang 20 löste sie einen Skandal mit einem feminismusfeindlichen Text aus. Mit einer, wie sich bald herausstellen sollte, ungesunden Mischung aus Unbedarftheit und Überheblichkeit fiel ihr der markige Spruch »Ich bin keine Feministin, ich bin Egoistin« jedoch bald auf die Füße. Ronja von Rönne wurde hochgejubelt und gleichzeitig verlacht und das via Social Media so öffentlich wie möglich. Alles ziemlich ungesund für eine ganz junge Frau am Beginn einer vielversprechenden Journalistenkarriere, die spätestens 2016 mit ihrem Romandebüt über eine Gruppe Millennials und ihre polyamorösen Beziehungsversuche ins Literarische abbog. Eine depressive Krise der Autorin folgte. Wer wollte, konnte das alles auf Instagram mitverfolgen. Zusammenbruch, Klinikaufenthalt, eine Ronja von Rönne mit verlaufener Schminkeschnute, Fans, die trösteten, wo und wie sie konnten. Nun ist Rönnes Roman zur Krise erschienen und der liest sich trotz aller Beteuerungen im Abspann des Buchs, Depression sei eine ernsthafte Erkrankung, so heiter wie eine Social-Media-Depression es nur sein kann. Die Konstruktion von Ende in Sicht ist dabei vor allem Slapstick. Eine abgetakelte Schlagersängerin ist unterwegs in Richtung Schweiz, wo sie sich mit Hilfe gefälschter Atteste Sterbebegleitung erschleichen will. Leider kommt sie nicht sehr weit, denn es stürzt ihr von einer viel zu niedrigen Autobahnbrücke ein Teenager vor den Passat. Kurz vorher denkt dieser Teenager aber noch pointensichere Dinge wie, konnte er nicht einfach Sachen tun, die gewöhnliche Teenager seines Alters taten?
Einfache alltägliche Sachen. Einen neuen Handyvertrag abschließen. Einen Liebesbrief schreiben und dann doch nicht abschicken. Den Hund füttern. Schlechtes Gewissen beruhigen. Rumwohnen. Katzenstreu online shoppen.
Kurz bevor Juli, so der Name des Teenagers, springt, will sie dann aber doch noch schnell was auf dem Handy schauen. Der Moment vor dem Absprung klingt bei Ronja von Rönne dann so.
Kein Wunder, dachte sie wütend, während sie auf dem regennassen Display verzweifelt den eventuellen Todestag ihres Haustieres, ein dicker Hamster, dessen Namen sie längst vergessen hatte, als PIN ausprobierte. Doch ihr Telefon verweigerte weiterhin stoisch jeglichen Zugang. Kein Wunder, dass die künstliche Intelligenz uns bald überholen würde. Juli steckte das Telefon schließlich in die hintere Hosentasche. Eh egal.
Für diesen Eh-Egal-Teenager fühlt sich nun das Eh-Egal-Ex-Schlagersternchen Hella zuständig. Wider Willen zwar, aber dann doch irgendwie mit Herz. Auch sie erscheint als die souveräne Kommentatorin ihres lebensmüden Daseins. Sogar in Extremsituationen wie der Bergung eines verunglückten Mädchens denkt Hella im Ton hashtaghafter Coolness.
Hella wollte nicht helfen. Sich um andere zu kümmern war noch nie ihr Ding gewesen. Sie hatte ja schließlich mehr als genug mit sich selbst zu tun. Erst die blöde Chipstüte, dann sowas, dachte sie. Nie kann mal irgendwas reibungslos funktionieren. Gleich darauf schämte sie sich für den schlechten Vergleich.
Ronja von Rönne scheint sich nie für irgendeinen Vergleich zu schämen. Wenn es auch nur so halblustig ist, wird es reingeschrieben. Und liest man den Text also nicht als einen Beitrag zum Thema Depression, Scheitern, Selbstmord, dann bleibt unter dem Strich ein launiger Roadtrip durch Westdeutschland übrig. Eine Handlungskulisse für coole Sprüche und verrückte Einfälle, wozu auch Selbstmordversuche zählen. Bleibt man beim Konzept des launigen Roadtrips, gibt es in diesem Roman aber durchaus ein paar lustige Szenen zu genießen. Zum Beispiel einen Vollabsturz beim Feuerwehrfest oder eine alberne Übernachtungsaktion im Thermalbad, in dem man, lebensmüde wie man eben ist, auf einer Sonnenbank einschläft.
Juli trat in die Kabine daneben und breitete nach Hellas Vorbild ihr Handtuch auf dem Sonnenbett aus, deckte sich mit einem Handtuch zu und rollte sich schließlich in Embryonalstellung zusammen oder wie eine wahnsinnig untalentierte Leiche.
Unterlegt ist die Geschichte mit Küchenpsychologie. Mama weg, Papa traurig, Kind depressiv, aber auch zynisch und abgebrüht. Auch wenn sich Ronja von Rönne mit der Stimme im Kopf ihres 15-jährigen Mädchens Witze über Schulpsychologen erlaubt, fährt ihr Roman doch auf der Welle trivialisierender Psychopathologien und Familienaufstellungen. Am Ende legt man Ende in Sicht, das einem drei heitere Stündchen beschert hat, aus der Hand und behält nichts davon zurück, das den Wirkungshorizont einer launigen Geschichte durchdringt. Auch solche Bücher haben ein Recht auf ihre Leser, aber vielleicht nicht ein Recht auf allzu lange Besprechungszeiten im Feuilleton.
Meint Katharina Teutsch über Ronja von Rönnes neuen Roman Ende in Sicht, erschienen bei DTV, 256 Seiten für 22 Euro. Bei von Rönne und ihren Eh-Egal-Typen ist das Private öffentlich und das ist das Gegenteil von innigen Freundschaften zu zweit. Und um die soll es jetzt gehen. In der Literatur haben Bündnisse zwischen Mädchen seit Elena Ferrante und ihrer genialen Freundin Hochkonjunktur. Auf theoretischer Ebene wird das Thema aber immer eher noch stiefmütterlich behandelt. Ändern will das die junge Historikerin Anna Leira mit ihrem Buch »Die Freundin, Beziehung und Geschlecht um 1900«, so lautet der Untertitel. Ich habe sie gestern gesprochen und zuerst gefragt, was Frauenfreundschaften eigentlich auszeichnet.
Das Besondere an Frauenfreundschaften ist eigentlich, dass über sie viel weniger gesprochen wird erstmal. Also ich würde nicht sagen, dass es generell einen Unterschied gibt zwischen Frauenfreundschaften und Männerfreundschaften, sondern es geht mir vielmehr darum, darauf hinzuweisen, dass wenn über Freundschaften nachgedacht wurde in der Philosophie, in den Geisteswissenschaften, dass dann immer über Freundschaft als Männerfreundschaft implizit zumindest nachgedacht wurde.
Ja, und warum ist dann die Zeit um 1900 für Sie als Historikerin so ertragreich?
Also um 1900 ist deswegen spannend. Da ist einfach sehr viel in Bewegung, was gesellschaftliche Beziehungen betrifft. Es gibt sehr viel Streit um zum Beispiel die heterosexuelle Paarbeziehung. Wie soll die Ehe aussehen? Es werden sozusagen Postulate geschrieben für die freie Liebe. Es gibt eine Bewegung zur Sexualreform. Und es gibt aber auch um 1900 eben wissenschaftliche Debatten, die um diese Beziehungen kreisen. Also die frühe Soziologie beschäftigt sich viel mit Freundschaft und die Psychoanalyse entsteht und denkt von Beziehungen aus Gesellschaft.
In ihrem Buch Anna Leira steht die Psychoanalytikerin Lou Andreas Salome im Zentrum, eine sehr schillernde und faszinierende Gestalt. Ich habe auch die Briefauszüge mit großem Vergnügen gelesen. Sie ist mit Frieda von Bülow befreundet, der Schriftstellerin mit Ellen Kay, mit Anna Freud, der Tochter Sigmund Freuds und großen Psychoanalytikerin. Erzählen Sie uns doch, was diese Freundschaften ausgemacht hat und wie die sich entwickelt haben.
Ja, also diese Freundschaften waren natürlich alle sehr unterschiedlich und diese Freundschaften haben jeweils auch so ihre eigenen Themen. Also mit Frieda von Bülow, da sind beide sehr viel unterwegs. Sie reisen zusammen nach Russland und sie haben dieses gemeinsame Literaturthema. Sie sind beide Autorinnen. Sie streiten sich auch öffentlich über, inwiefern die Frau eigentlich eine Autorin sein kann. Mit Ellen Kay, da hat Lou Andreas Salomé das gemeinsame Thema Liebe und Erotik eigentlich, aber auch Mutterschaft. Ellen Kay ist in der Frauenbewegung ziemlich aktiv und obwohl zum Beispiel Lou Andreas Salomé sagt, sie konnte Ellen Kays Bücher nie ausstehen und das wusste die ganz genau, trotzdem war ja Ellen Kay irgendwie so nahe wie kaum jemand andere.
Das sind auch sehr emphatische Briefe. Und bei Anna Freud, ja, war das da die Kolleginnenschaft, die auch zentral war? Oder wie verlief die Freundschaft?
Ja, also mit Anna Freud hat Lou Andreas Salomé auf jeden Fall viel zusammen gedacht und gearbeitet. Es war auch eine ganz nahe Freundschaft, die mich vor allem deswegen so fasziniert hat, weil die Art und Weise der Kommunikation so speziell ist. Also als der Briefwechsel erschienen ist zwischen den beiden, ist noch gar nicht so lange her, 2006, gab es eine Rezension zu diesem Briefwechsel, in dem stand, ja, das ist ja alles wunderbar, diese Briefe, total interessant für die Geschichte der Psychoanalyse, aber dieser Strickwarenexzess, den hätte man wirklich rauskürzen können. Und es ist tatsächlich so, dass es sehr viel darum geht, dass Anna Freud, die webt und strickt und häkelt Kleidungsstücke und Decken und alles Mögliche für Lou Andreas Salomé. Und ganz viel von dieser Kommunikation passiert aber in diesem sogenannten Strickwarenexzess. Ich finde, eigentlich ist es ein total guter Terminus, weil er zeigt nämlich, was sozusagen in dieser Beziehung, also der Exzess liegt sozusagen in dem, was da an Strickwaren zirkuliert und in der Nähe, die dadurch entsteht. Weil Lou Andreas Salomé trägt dann natürlich die von Anna Freud handgestrickten Sachen und erzählt, wie gut es sich anfühlt und wie nahe sie da Anna Freud ist und wie diese auch geografische Entfernung, die sie zwischen sich haben, immer wieder überbrückt wird durch diese Strickwaren. Und Anna Freud strickt auch Botschaften quasi in diese Kleidungsstücke hinein, die Lou Andreas Salomé dann aus den kleinen Knötchen rausliest. Das Kratzen teilt ihr Annas Sorgen mit und so weiter. Da finde ich, lässt sich ganz schön zeigen, wie jenseits dessen, was die Beziehung quasi zur Geschichte der Psychoanalyse beigetragen hat, das einfach als Beziehung einen ganz besonderen Modus hatte.
Die Strickwaren als ein Bild der Freundschaft. Was ich aus Ihrem Buch erfahren habe, Anna Leira, ist, dass das Ertragen von Differenz zu Frauenfreundschaften gehört. Das fand ich hochinteressant. Können Sie uns das ein bisschen erläutern? Liegt darin vielleicht auch das Potenzial von Frauenfreundschaften?
Ja, genau. Also vielleicht könnte man es tatsächlich davon festmachen, dass eben diese auch philosophische Fokussierung auf die Männerfreundschaft, da ist die Freundschaft eben als Ideal entworfen worden. Und dabei ist auch ganz oft so eine Harmonie, eine Gleichheit zwischen diesen Freunden, herrscht eigentlich ein Wohlwollen. Es gibt keine großen Unterschiede, sondern es ist dieses Bündnis an sich steht so im Mittelpunkt. Und bei den Freundinnen würde ich sagen, dass eben das Schwierige und Herausfordernde auch dazugehört. Also Freundschaft kann auch eine Zumutung sein. Freundschaft liegt vielleicht eben auch jenseits von diesem subjektiven Guttun. Also Freundschaft ist keine Wohlfühlbeziehung. Es geht nicht darum, dass es funktioniert. Es geht nicht um die seltene, einmalige Erfahrung einer Harmonie, sondern dass einen das eigentlich so ein bisschen überfällt, diese Freundschaft, und dass man sich da reingibt und darin ganz viel natürlich Zuneigung und Nähe erfahren kann, aber auch, dass es auch eine Konfrontation ist mit der anderen Person.
Also Strickwaren, Exzesse und Konfrontation, so lautet die Devise. Strickwaren, das war eine der Kommunikationsformen zwischen Lou Andreas Salomé und Anna Freud. Anna Leira stellte ihr Buch Die Freundin, Beziehung und Geschlecht um 1900 vor. Es liegt vor im Waldstein Verlag, 248 Seiten für 24 Euro. Bei uns stehen die Nachrichten auf dem Programm. Anschließend folgt Forschung aktuell. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.